mache mal einen kurzen Vortrag oder einen etwas nicht ganz so kurzen Vortrag zum Thema, wem gehört die Stadt? Nachdem sich die Wohlhabenden der Erde ihre Häuser und Grundstücke eingezäunt und gesichert haben, um nach ihren Interessen darüber zu verfügen, können sie sich zurücklehnen und die weniger Begüterten freundlich belehren. Dass Häuser und Grundstücke nicht vom Himmel fallen, sondern teuer gekauft, gemietet und auf jeden Fall hart erarbeitet werden müssen. Diese fromme Erzählung wird seit Wochen von Leserbriefschreibern und Schreiberinnen in der Badischen Zeitung aufgewärmt. Wo kommen wir denn hin, wenn Grundstücke einfach besetzt werden? Es gibt noch andere prominente Verkünder dieser Erzählung. Der Bauträger Peter Unmüssig, unser hochverdienter und verdienender Mitbürger, ist bescheiden und schreibt keine Leserbriefe. Er macht nicht viel Worte. Er pflastert die Stadt lieber zu mit seinen Glaszähnen und steingewordenen Antworten auf die alte Frage, wem gehört die Stadt? Wohin das Auge schweift, vom Neubau des Quartiers Unterlinden hier mit dieser Skulptur und dort dem Predigertorturm, dem sogenannten, und schließlich über den Rotteckring zum Verwaltungsgebäude am Fahrenbergplatz. Seine unternehmerische Handschrift prägt das Stadtbild. Doch nirgends ist ein kleiner, koketter Namenszug zu entdecken, der den Schöpfer der Glaskästen benennt. Nur diese stattliche Bronzetafel hier könnte einen Hinweis darauf geben, in welche Reihe großer Männer er sich stellen möchte. Sie verweist auf Freiburgs glänzende Zeit im Mittelalter, als der tatkräftige Stadtgründer Herzog Berthold, der berühmte Prediger Mönch Albertus Magnus, ja, du stehst da gerade davor, sogar ein echter Kaiser Maximilian, das ist auch besonders groß geschrieben, und andere Raubritter über dieses Stücklein Erde wandelten, um zu Macht, Reichtum und Ansehen zu gelangen. Aber ich heiße nicht Historix und diese Tour ist eine Fahrraddemo. Deshalb werde ich eine kaum bekannte Geschichte zum Thema Wem gehört die Stadt erzählen. Die erste spielt in einer Zeit, als entschlossene Pioniere mit Fuhrwerk, Ross und Reitern in diese unbehauste Gegend zogen und eine Wagenburg errichteten. Waren es die Vorgänger des Kommandos Rhino? Gehen wir knapp 1000 Jahre zurück, die Steine des späteren Predigerklosters mussten noch 200 Jahre als Dreisam Schotte hören, ehe sie zu hören außer Korn wurden. Berthold, ein kleiner Graf aus Schwabenland, wollte unbedingt sehr reich und Herzog werden. Weil das Herzogtum Schwaben von den Staufern weggeschnappt wurde, versprach der Kaiser ihm als Trösterchen das Herzogtum Kärnten und weil er in Spendierlaune war, auch noch die Markgrafschaft Verona in Italien. Bei dem Gerangel um die Alpenpässe schafften es Graf Berthold und Gefolge aber weder nach Kärnten noch nach Verona zu gelangen. Pech, dachte er, kehrte um und beschloss als Entschädigung wenigstens die fürstlichen Titel zu behalten. Er nannte sich fortan nach einem winzigen Dörfchen im Breisgau Herzog von Zähringen. Das ging schon damals durch die Medien. Es gab zwar noch nicht Twitter, das Medium hieß Walter von der Vogelweide. Das war ein Minnesänger, der ein Spottlied auf das titelgeile Herzöglein von Zähringen verfasste. Auch der Titel Markgraf, eigentlich Markgraf von Verona, blieb nicht ungenutzt. Herzog Berthold ernannte seinen Sohn Hermann zum Markgrafen. Dieser Titel war zäh und schaffte es bis in unsere Zeit durchzuhalten. Ein leibhaftiger Markgraf von Baden und Verwandter unseres Bertholds sitzt auf seinem Schloss in Baden-Baden und schaut hinunter bis ins Markgräflerland. Nun saß aber Herzog Berthold wieder ohne Herzogtum nördlich der Alpen auf seiner kalten und feuchten Burg Zähringen, die er vom Kaiser als Lehen erhalten hatte. Jeden Tag schaute er hinunter auf den Breisgau. Das waren noch keine blühenden Landschaften, aber wenigstens war es Fläche. Doch der Breisgau war des Kaisers. Was tun? Da kam der Papst zu Hilfe. Nicht mit einem Besuch, wie demnächst Benedikt der 16. Papst Gregor der 7. trat gegen den Kaiser auf den Plan. Als geistlicher Schirmherr einer Art frühen Autonomiebewegung. Musik. Die bestand aus mächtigen Territorialfürsten und echten Herzögen, die alle selber Chef sein wollten, ohne Kaiser. Unser Herzog Berthold schließt sich den Aufrührern an, die einen Gegenkönig wählen. Kaiser Heinrich, ein schlauer Fuchs, begibt sich auf den Gang nach Canossa und söhnt sich mit dem Papst aus. Die Aufständischen schwächeln, in der Entscheidungsschlacht wird dem Gegenkönig Rudi von Rheinfelden die Schwurhand abgeschlagen. Er verblutet mit vorwurfsvollen Worten an seine fürstlichen Kumpane: Seht, wohin ihr mich geführt habt, das war die Hand, mit der ich meinem König Heinrich treu geschworen hatte. Das Ereignis gilt als Gottesurteil, der Kaiser bekommt wieder Oberwasser. Und Berthold fürchtet um seinen schönen Breisgau, den er natürlich kurzerhand besetzt und seinen Ländereien einverleibt hatte. Doch der Kaiser ist zu schwach, um die hochverräterischen Fürsten zur Rechenschaft zu ziehen, von ihren Ländereien zu verjagen und hinzurichten. Die Angelegenheit verläuft im Sande der Dreisam. Herzog Berthold behält stillschweigend den illegal besetzten Breisgau. Söhne und Enkel setzen die Familientradition fort und erstreiten sich hier und dort immer mehr Ländereien. Sie errichten, mit einer Wagenburg beginnend, auf diesem trügerischen Grund und Boden die Stadt Freiburg. Als Marketingmaßnahme verteilen sie kostenlos, ich betone kostenlos, Grundstücksparzellen an bauwillige Neubürger, so wie es üblich war bei Stadtgründungen. Doch das Mittelalter ist keine Waldorfschule. Es kam, wie es kommen musste. Die neue Stadt Freiburg wächst und gedeiht, vor allem dank Silberbergbau am Schauinsland. Die Kaufleute und Bergherren werden reicher und bauen das Münster. Die Zähringer und ihre Nachfahren, die Grafen von Freiburg, streichen für jede Hausparzelle saftige Grundsteuern ein. Sie verlassen die enge Zähringer Burg, errichten einen zeitgemäßen Neubau auf dem Schlossberg und leben in Saus und Braus. Zum Verdruss der bürgerlichen Grundstücksbesitzer, die allmählich eine Art Mietzins- und Steuerstreik anzetteln, der Jahrzehnte währt. Der Hass wächst, da wird nicht lange gefackelt. Die Grafen lassen mehrfach die Stadt von verbündeten Heeren belagern, vergeblich. Die Freiburger revanchieren sich, indem sie die Stadt des Burgherrn auf dem Schlossberg angreifen. Der Angriff wird abgeschlagen, deshalb brennen sie in ihrer Wut ersatzweise Burg Zähringen nieder. Dummerweise gehört diese immer noch dem Kaiser, der über den Brandanschlag sehr verärgert ist. Die Freiburger Bürgerschaft muss die Burg wieder aufbauen und satte Strafen zahlen. An einem warmen Sommertag des Jahres 1299 lässt Graf Egon II. Von Freiburg, der von der Egonstraße, wieder mal die Stadt belagern, um neue Grundstückszinserhöhungen einzutreiben. Heerführer ist sein Schwager, der Bischof von Straßburg. Dadurch bricht ein Reitertrupp Freiburger Bürger den Belagerungsring und überrascht beim Dörfchen Betzenhausen eine Picknickgesellschaft von Rittern des Belagerungsheeres, die ungeschickterweise ihre Rüstungen abgelegt haben. Ein wackerer Metzger namens Hauri nimmt den besonders prächtig gekleideten Ritter aufs Korn und spießt ihn auf. Das war der Bischof und Heerführer. Der Krieg ist aus, die Freiburger Bürger müssen als Sühne für die Tötung an dieser Stelle ein Kreuz errichten. Da steht es heute noch neben der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle. Aber zu Ehren der Rettung von Freiburg darf die Zunft der Metzger bei den mittelalterlichen Umzügen an erster Stelle gehen, frivolerweise auch bei der Fronleichnamsprozession. Einen letzten Versuch, die aufmüpfigen Bürger zur Raison zu bringen, unternimmt Graf Egon III. Im Jahre 1366. Im Schutze der Nacht soll ein Heerhaufen in die Stadt eindringen. Auf die Nachricht vom Misslingen des Angriffs soll Egon ausgerufen haben: Weh mir, heute noch Graf von Freiburg und nimmermehr. Die Bürger zerstören im Gegenzug die Burg auf dem Schlossberg, es ist diesmal die richtige. Egon hat keine Lust mehr auf diese Untertanen, die Freiburger dürfen sich mit Erlaubnis des Kaisers vom Grafen freikaufen, mit bitteren Folgen. Erstens ruiniert die Ablöse von erdrückenden 20.000 Silbertalern die Wirtschaft, denn der Bergbau ist erschöpft. Freiburgs Macht bröckelt dahin, während der gewesene Graf von Freiburg nach Baden-Weiler zieht und endlich wieder in Saus und Braus leben kann wie seine früheren Vorgänger. Zweitens müssen sich die Freiburger einen neuen Stadtherrn wählen. Zünfte und niedere Leute liebäugeln aber mit dem Beitritt zur Eidgenossenschaft. Die reichen Freiburger Patriziergeschlechter aber haben längst die Ritterburgen im Breisgau aufgekauft, gehören zum Landadel und sind mit den Habsburgern verbandelt, denen mittlerweile der Breisgau gehört. Sie setzen Erzherzog Leopold von Österreich, der vom Leopold, an dem wir gleich kommen, als neuen Stadtherrn durch und verhindern so den Anschluss an die Eidgenossenschaft. Die Chance zur Eigenständigkeit ist vergeben. Freiburg gehört 600 Jahre lang zu Österreich. Die Eidgenossenschaft aber geht der Schlacht bei Sempach entgegen, wo sie bereits zwei Jahre später das habsburgische Ritterheer vernichtend schlägt und das Tor zur Unabhängigkeit aufstößt. Alle Freiburger Patrizier, die als habsburgische Ritter teilnehmen, fallen in der Schlacht. Auch der Ritter Martin Malterer. Wer ist das? Wenn ihr von der Hilderstraße aus über die Schwabentorbrücke fahrt, seht ihr linke Hand sein Standbild noch aufrecht, die Fahne in der Hand, zu seinen Füßen sterbend Erzherzog Leopold von Habsburg, dem ersten neuen Stadtherrn von Freiburg. Ein Weltreich zu erobern ist nicht ohne Risiko. Schräg gegenüber dem Standbild der Kriegshelden, auf der rechten Seite der Schwabentorbrücke direkt vor der Ampel, finden wir wieder unseren Prediger Mönch Albertus Magnus, also derselbe wie der da, mit einem Buch nachdenklich grübelnd in der Hand. Wer waren eigentlich die Prediger? Das war der volkstümliche Name für die Dominikaner. Sie waren Bettelmönche, predigten Armut und brachten es doch beiläufig zu Reichtum und großen Besitzungen wie dem Freiburger Predigerkloster. Im Nebenerwerb betrieb der Orden das einträgliche Geschäft der Inquisition und zog die Habseligkeiten der zum Tode verurteilten Ketzer ein. Wer aus dem Buch oder Film Im Namen der Rose die historische Gestalt des Inquisitors Bernardigi noch vor Augen hat, versteht, warum die Dominikaner nicht bei allen Zeitgenossen populär waren. Man nannte sie die Hunde des Herrn, ein lateinisches Wortspiel ihres Namens Dominicanes. Möglich auch, dass die Redewendung Wasser predigen und Wein trinken auf diese Prediger zurückgeht. Reichtum, Macht und Ansehen zu erwerben ist kein Klassenausflug. Kein Wunder, dass die großen Männer dieser und anderer Geschichten, die hier auch auf dieser Tafel verewigt sind, ernsthaft an der Legende gestrickt haben, dass Häuser und Grundstücke nicht vom Himmel fallen, sondern harte Arbeit kosten und teuer erkauft werden müssen. Aber ein Herzog, Kaiser, Papst und andere Raubritter schrieben keine Leserbriefe. Sie hatten ihre eigenen Mittel, die Bauträger unserer Zeit nicht zu vergessen. Zum Abschluss möchte ich einen dieser mittelalterlichen Predigermönche an dieser Stelle zu Wort kommen lassen, passend zum Thema, wem gehört die Stadt? So hört das Wort zum Häuserkampf, wie es geschrieben steht in der Bibel beim Propheten Jesaja im 7. Kapitel, Vers 5. Wehe denen, die Haus an Haus reihen und Acker an Acker, bis kein Platz mehr ist inmitten des Landes. Siehe, es wird sein Wüstenei, große und schöne Häuser sind menschenleer. Doch die Bibel irrt. Irgendein Bauträger wird immer das Grundstück kaufen und einen Neubaukasten hinsetzen.